Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling.
Mein Name ist Wiebke Poromka.
Und ich bin Christian Rapansel. Guten Tag.
Es fällt uns in diesen Tagen nicht leicht, an die Kraft von Diplomatie zu glauben. Spätestens seitdem der russische Präsident Putin mit dem Einmarsch auf ukrainischem Staatsgebiet Fakten geschaffen hat am 24. Februar.
Es ist natürlich nur Zufall, dass genau am selben Tag ein Sachbuch erschienen ist, das im Angesicht dieses Krieges ja entweder völlig aus der Zeit gefallen wirkt oder eben doch wie das Buch der Stunde, je nach Betrachtungsweise. Das ist ein Buch, das die Kraft der Diplomatie lobt, und zwar die Kraft einer dezidiert feministischen Diplomatie, eine feministische Außenpolitik, der es nicht um Dominanz geht, sondern um Abrüstung, um Fairness, um Menschenrechte. Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, heißt dieses Buch, und Christina Lunz hat es geschrieben und wir haben uns mit ihr getroffen. Guten Tag, Frau Lunz.
Hallo, guten Tag.
Warum glauben Sie sogar angesichts des Krieges in der Ukraine an die Kraft einer Außenpolitik, die auf Gespräch und Abrüstung setzt?
Ich glaube nicht sogar im Anbetracht von Putins Angriffskrieg daran, sondern besonders und vor allem gerade deshalb glaube ich daran, weil so eine feministische Diplomatie, eine feministische Außenpolitik, die ja eine lange Tradition hat, über 100 Jahre, die arbeitet an einem internationalen System, in dem wir seit Jahrzehnten schon viel mehr in Völkerrecht, Multilateralismus, Mediation, Menschenrecht investiert hätten und eben nicht ein Vielfaches dieser Ausgaben in Militarisierung und Aufrüstung. Und hätten wir jetzt eben seit Jahrzehnten schon die Vorstellungskraft gehabt, dieses andere System genauso nachgiebig aufzubauen wie eben ein destruktives System, was hier passiert ist, dann wären wir vielleicht nicht an dem Punkt, an dem wir jetzt gerade sind.
Ja, und noch ein Buch ist erschienen, das sich mit Diplomatie auseinandersetzt. Kein Sachbuch, sondern ein belletristischer Titel. Die Diplomatin heißt der neue Roman von Lucy Fricke. Guten Tag, Frau Fricke.
Hallo, guten Tag.
Lucy Fricke, Ihre Protagonistin, ist deutsche Konsulin. Zunächst in Montevideo, dann in Istanbul. Und sie wird im Laufe des Romans immer desillusionierter. Und obwohl sie nicht über internationale Abrüstungsverhandlungen verzweifelt, sondern eher angesichts des diplomatischen Alltags. Und ohne jetzt schon direkt ins Detail zu gehen, warum verliert Ihre Diplomatin den Glauben an die Mittel und Möglichkeiten der Diplomatie? Und wie hat sich vielleicht auch Ihr Blick auf Diplomatie im Laufe des Schreibens verändert?
Also sie verliert mehr und mehr den Glauben aus einem Gefühl der Ohnmacht heraus. Also was kann sie in ihrem Job eigentlich bewirken? Wie kann sie Dinge zum Besseren wenden? Und da sind die Möglichkeiten eben doch teilweise sehr begrenzt. Was ich aber auch über die Recherche gelernt habe und über die Gespräche mit Diplomaten und Diplomatinnen, war eine große Leidenschaft und ein wirklich fester Glaube an die Diplomatie, weil es auch gar keine andere Option gibt, als immer weiter miteinander zu reden und zu verhandeln. Und ja, diese Leidenschaft und auch diese Neugier und dieser unerschütterliche Glaube, dass es irgendwie weitergeht und weitergehen muss, das hat mich schon also positiv beeindruckt. Und ich glaube, das Gefühl der Ohnmacht ist im Moment in diesen Kreisen sehr erschütternd.
Ja. Wenn Sie, die uns jetzt zuhören hier im Bücherfrühling von Deutschlandfunk Kultur, in jüngster Zeit im Kino gewesen sind, dann haben Sie vielleicht den Film Töchter gesehen, der basiert auf dem gleichnamigen Roman, dem vorherangegangenen von Lucy Fricke, ein Roadtrip, auf dem zwei Frauen sich auf die Spuren der eigenen Herkunft, der eigenen Vergangenheit machen. Wie hat es Sie, Lucy Fricke, denn nun auf das Terrain der Diplomatie, der Politik verschlagen?
Es hat mich einfach gereizt. Ich wollte jetzt nicht noch einen Roman schreiben oder an Töchter anknüpfen und sowas wie Töchter und Mütter schreiben oder Söhne. Also auch mich mit was anderem beschäftigen als mit mir selbst. Das fand ich äußerst reizvoll. Und ich war eben längere Zeit in Istanbul und lebte dort auch also mit Hilfe eines Stipendiums auf dem Gelände der Sommerresidenz des deutschen Botschafters. Und da kam mehr und mehr einfach dieses Thema. Also ich hatte eh Lust, was Politisches zu machen. Ich wollte was machen über eine Frau, die Karriere macht, über Erfolg, über Einsamkeit. Und all das kulminierte dann eigentlich in der Figur der Diplomatin. Und dann musste ich mich nur noch trauen und sagen, ich recherchiere das jetzt und ich recherchiere das so vielleicht auch glücklich, aber auch gründlich, dass ich die wirklich fühle.
Ja, wie macht man es denn überhaupt? Wer darf Ihnen denn oder durfte Ihnen denn Auskunft geben? Das ist ja eine Profession, die vor allen Dingen auch auf Diskretion beruht, so stelle ich mir das vor. Konnten Sie tatsächlich, Sie haben eben gerade schon gesagt, Sie haben mit Diplomaten, mit Diplomatinnen gesprochen. Inwieweit kann man da denn wirklich Einblicke gewinnen?
Ach, das geht eigentlich ganz gut. Also ich war selber überrascht über die Offenheit. Also es gab schon auch private Kontakte, es gab auch Freundschaften zu Diplomaten. Aber es gab auch diese und sehr viel einfache Anfragen meinerseits. Darf ich die Botschaft besuchen? Darf ich Interviews führen? Mhm. Und als ich dann auch noch sagte, ich schreibe ein Buch über eine Diplomatin, die den Glauben an die Diplomatie verliert, da flogen die Türen auf. Und das war irre. Und das war schon so, also dass die sehr offen waren unter der Bedingung, dass ich die Gespräche nicht aufzeichne und dass ich auch die Namen nicht nenne. Mhm.
Frau Lunz, wie war das bei Ihnen? Sie nähern sich Ihrem Sachbuch, Ihrem Thema, die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, ja nicht literarisch, sondern es ist, wie gesagt, ein Sachbuch. Sie nähern sich diesem Thema aber auch nicht nur in Anführungsstrichen durch Recherche, sondern Sie schöpfen ja aus eigener Erfahrung. Also Sie haben in Oxford Global Governance and Diplomacy studiert, Sie haben auch für die Vereinten Nationen zum Beispiel in Myanmar gearbeitet. Wie sind Sie daran gegangen an dieses Buch?
Mir ist es sehr wichtig, das Thema der Diplomatie und der Außenpolitik und eben aus einer feministischen Perspektive an ein maximal breites Publikum zu bringen. Das versuche ich in meiner täglichen Arbeit als Mitgeschäftsführerin des Center for Feminist Foreign Policy und das wollte ich auch mit diesem Buch. Und am liebsten wäre mir, wenn das Buch gelesen wird, einerseits von Diplomaten, Diplomatinnen, aber auch ganz genauso von jungen Menschen, die mir vielleicht auf Instagram folgen, weil sie irgendwie Themen rund um Frauen und Feminismus interessant finden. Und diese Spannbreite wollte ich abdecken. Und ich hoffe, dass ich irgendwie geschafft habe, all jenigen, die das lesen, zu zeigen, dass ich am Ende jemand bin, die ganz normal ist, aus einem kleinen Dorf in Franken kommt, aber sich wahnsinnig viel gewundert hat im Leben und das eigentlich der Grund ist, warum es dieses Buch jetzt gibt.
Gab es da irgendwie so ein Schlüsselerlebnis oder so, dass Sie gesagt haben, jetzt setze ich mich für feministische Außenpolitik ein?
Also das Zusammenkommen von meinem feministischen Interesse zu einer Zeit, wo ich in Oxford Diplomatie studierte, hat den Wunsch irgendwie so langsam in mir reifen lassen, diese beiden Themen zusammenzubringen. Und als ich dann aber doch erst anfing, international zu arbeiten, in Kolumbien für eine feministische Organisation während des Friedensprozesses und dann eben in New York und Myanmar, habe ich auch da immer mehr Dynamiken und Strukturen gesehen, mit denen ich nicht einverstanden bin und dann eben den Schritt zur Gründung gewagt.
Über die unterschiedlichen Facetten von Diplomatie sprechen wir hier im Bücherfrühling von Deutschlandfunk Kultur, in der Belletristik und im Sachbuch. Wir haben Lucy Fricke zu Gast. Sie hat den Roman Die Diplomatin geschrieben und mit ihr spreche ich nachher ausführlich.
Vorher rede ich jetzt noch mit Christina Lunz. Ihr Sachbuch trägt den Titel Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Ja, und Frau Lunz, ich glaube, wir müssen da mal kurz mit einer Begriffsklärung anfangen. Feministische Außenpolitik ist ja mehr als einfach nur in Anführungsstrichen mehr Frauen im diplomatischen Dienst zu haben oder so wie Deutschland jetzt neuerdings eine weibliche Außenministerin. Können Sie das auf einen griffigen Satz bringen? Was ist feministische Außenpolitik?
Feministische Außenpolitik bedeutet die Abkehr von traditionellen patriarchalen Paradigmen in Außen- und Sicherheitspolitik und fokussiert sich eben statt auf militärische Stärke, militärische Sicherheit, Dominanz und Machtstreben auf Völkerrecht, Menschenrechte, Multilateralismus, Diplomatie und Deeskalation. Also es geht darum, wirklich gewaltvolle Strukturen in Außen- und Sicherheitspolitik abzubauen, weil Feminismus immer gegen das Patriarchat und damit gegen gewaltvolle Strukturen geht.
Ich lese bei Ihnen, ohne Feminismus könne es keinen nachhaltigen Frieden geben oder auch das Patriarchat abzuschaffen wäre ja eigentlich die beste Sicherheitspolitik. Können Sie das an einem Beispiel erklären?
Ja, total gern. Wir alle als Gesellschaft leben seit 4.000 bis 6.000 Jahren in patriarchalen Gesellschaften. Das bedeutet, dass der Mann das Sagen in Staat und Familie hat und im globalen Kontext eben sind das Männer aus dem globalen Norden vor allem. Und in dieser Gesellschaftsstruktur wurden Hierarchien geschaffen, um eben diese Vormachtstellung zu halten. Und diese Hierarchien werden mit Gewalt aufrechterhalten. Deswegen ist es so, dass auch in Deutschland jeden Tag ein Mann versucht, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten und jeden dritten Tag gelingt ihm das. Jede dritte Frau ist von männlicher Gewalt betroffen und rassistische Gewalt ist weit verbreitet. Und diese Gewaltstrukturen, in denen wir leben, dagegen gehen Feministinnen seit 200, 250 Jahren vor. Und Forschung zeigt eben, und die zitiere ich auch in dem Buch, dass es diesen direkten Zusammenhang gibt zwischen patriarchalen Strukturen innerhalb Gesellschaften und der Bereitschaft dieser Staaten, dann international Kriege zu beginnen. als Konsequenz daher, solange es das Patriarchat gibt und patriarchale Strukturen, kann es keinen nachhaltigen Frieden nirgends geben. Und Feminismus geht eben gegen diese patriarchalen Strukturen vor.
Das heißt, Kriege werden gar nicht, wie ich immer dachte, wegen Ressourcen beispielsweise oder wegen strategischer Landgewinne geführt, sondern wegen des Patriarchats.
Es gibt mit Sicherheit Staaten, die in Krieg ziehen aufgrund von Ressourcen oder eben auch zogen. Aber am Ende ist es ja auch irgendwie so, es gibt immer, ob es zwischen Staaten ist oder zwischen Menschen, immer wieder Konfliktpotenzial in Kommunikation oder einfach in dem Dasein, in dem Nebeneinander existieren. Und dann gibt es einfach die Möglichkeit, gewaltfrei und konstruktiv und mit effektiver Kommunikation, Mediation vorzugehen. Oder es gibt eben die Möglichkeit, wenn man diese Prädisposition als Person hat oder dann auch übertragen auf den Staatsapparat, mit Gewalt und brachial seinen Interessen durchzusetzen. Und letzteres, diese Anspruchshaltung oder zu denken, es wäre legitim, Grenzen zu überschreiten, Menschen zu verletzen, Menschenrechte zu verletzen, das ist ein patriarchales Konzept.
Das gehen Sie in vielen gesellschaftlichen Bereichen durch in Ihrem Buch. Ich möchte mal eins rauspicken, weil das ein Themenbereich ist, wo jetzt viele sagen, na, da sehen wir mal, wir haben doch eigentlich andere Probleme. Nämlich Ihr Kapitel zur Genderpolitik, zur Gleichstellung von Frauen, aber auch von queeren Menschen. Das wird jetzt von vielen als Luxusproblem abgetan angesichts des Ukraine-Kriegs. Der Weltchefredakteur Ulf Poscher zum Beispiel, der hat ein paar Tage nach Kriegsbeginn gleich kommentiert, die Freiheit werde eben doch nicht am Tamponbehälter in der Männertoilette verteidigt, sondern eben in Kiew, in der ganzen Ukraine. Ist da was dran, dass Gender-Themen im Krisenfall zurücktreten müssen?
Schauen Sie, so ein Poschardt oder auch Julian Reichelt und wie sie alle heißen, diese Herrschaften, die es vermögen, komplexe Zusammenhänge populistisch ja zu reduzieren und nicht gewollt sind, Sachverhalte in ihrer Komplexität zu verstehen, nutzen natürlich derartige Rhetorik, um noch weiter gegen das Bestreben von Menschen für eine gerechte Welt vorzugehen. Und das Kapitel, was Sie ansprechen, das ist ja mein Kapitel zur Menschenrechtsverteidigung mit einem ganz genauen Fokus auf LGBTQI-Rechte und Frauenrechte. Und hätten wir, um jetzt eben den Zusammenhang mit Putins Angriffskrieg zu machen, hätten wir seit vielen Jahren eben genau auf diese Menschen gehört, auf die MenschenrechtsverteidigerInnen vor Ort in Russland, auf die russische Zivilgesellschaft, feministische Zivilgesellschaft. Es gibt starke feministische Zivilgesellschaft in Russland, die eben seit Jahren die massiven Attacken Putins gegen LGBTQI-Rechte beklagt, gegen Frauenrechte, Entkriminalisierung von häuslicher Gewalt und. Die Beispiele sind endlos, wenn sich auch nur solche Herrschaften, die Sie gerade zitierten, jemals die Zeit nehmen wollen würden, irgendwelche Reporte von Amnesty oder Human Rights Watch durchzulesen. Hätten wir auf diese Stimmen gehört und eben beachtet, dass der Angriff, internationale Angriff, meistens den Ursprung in der Unterdrückung von marginalisierten Gruppen vor Ort hat, dann wären wir mit Sicherheit nicht an einem Punkt, wo irgendein Poschardt oder so die aktuelle Krise überhaupt kommentieren müssten.
Das heißt, man könnte polemisch auch zusammenfassen, doch genau dieser Krieg hätte vielleicht rechtzeitig am Tamponbehälter verhindert werden können. Sie machen in diesem Kapitel sehr deutlich, dass Sie da eine internationale Allianz beobachten. Den Ursprung sehen Sie beim Vatikan Mitte der 90er Jahre. Der habe das Schlagwort der Gender-Ideologie erfunden. Mittlerweile sehen Sie da aber ja wirklich eine Vernetzung. Also vom Vatikan über Putin, in Deutschland vielleicht die AfD, aber nicht nur. Was ist das für ein Netzwerk? Was wollen die erreichen?
Das ist diese internationale antifeministische Bewegung, die es eben stark darauf abgesehen hat. Sie haben gesagt, im Kapitel beschreibe ich eben, wie das den Ursprung im Vatikan hat, aber inzwischen eine Vielzahl an AkteurInnen vereint von eben Staaten, nichtstaatlichen Organisationen, Individuen, NGOs, die sich als Menschenrechtsorganisationen ausgeben. Und diese Bewegung hat vor allem in den letzten 5, 6 Jahren nochmal massiv an Stärke zugenommen. Es gibt Zahlen von der Gruppe innerhalb des Europäischen Parlaments auch, die untersuchten, wie viel Geld da eigentlich drin steckt. Und da sehen wir sehr signifikante Anstiege in der Finanzierung dieser Bewegung innerhalb der letzten 10 Jahre. Knapp 700-800 Millionen Euro in diesen letzten Jahren eben investiert in diesen Abbau internationaler Menschenrechte, vor allem LGBTQI und Frauenrechte. Und diese Bewegung hat ganz konkrete Errungenschaften schon geschafft. Ob das irgendwie dazu beigetragen, dass seit jetzt über einem Jahr fast ein komplettes Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen in Polen oder dazu beigetragen, dass die Türkei aus der Istanbul-Konvention, das ist eine Menschenrechtskonvention gegen Gewalt gegen Frauen, oder Menschen, Individuen, die Trump, auch sein ehemaliger Anwalt, sehr nahe stehen, also dann US-amerikanischer Einfluss auch auf die Menschenrechtsarchitektur in Europa. Also ich nenne da sehr, sehr viele Beispiele in diesem Kapitel. Und das ist eine Bewegung, die an Stärke immer mehr zunimmt, während wir auf der Gegenseite immer mehr, man spricht von den Shrinking Spaces der Zivilgesellschaft, spricht, wo es immer mehr weniger Handlungsspielraum, vor allem wenig Finanzierung von Zivilgesellschaft gibt, MenschenrechtsverteidigerInnen, die diese Menschenrechte, unsere Menschenrechte schützen. Und das ist eine sehr beunruhigende Bewegung. Und ich kann nur hoffen, dass Regierungen weltweit immer mehr darauf achten und auch die, die diese Menschenrechte verteidigen, finanzieren.
Das ist also eine Aufgabe feministischer Außenpolitik, wie Sie sie beschreiben. Und ich habe vorhin schon gesagt, das geht durch viele Gesellschaftsbereiche durch. Also Sie haben auch ein Kapitel über globale feministische Gesundheitspolitik. Sie machen auch deutlich, dass Sie Ihrer Meinung nach, dass ohne Feminismus keine Klimagerechtigkeit gelingen könne. Es geht um Bewaffnung, sowohl staatliche Bewaffnung als auch in der Bevölkerung mit Handfeuerwaffen, weil Waffen sind ein Frauenkiller, wie ich bei Ihnen lese. Was ist der gemeinsame Nenner, dass Sie sagen, das alles gehört in ein Buch über feministische Außenpolitik?
Bei all den Themen, und ich habe hier wirklich nur ein paar Themenfelder rausgesucht, ne? Außenpolitik hat noch viel mehr Themenfelder und dann natürlich noch regionale Expertise. Und ich schreibe auch ganz vorne, dass wir wirklich Standardwerke zu allen außensicherheitspolitischen Themen aus feministischer Perspektive, bis wir die hätten, müssten mehrere tausendseitige Standardwerke verfasst werden. Und ich habe mich auf diese Themenfelder ausgesucht, weil zum einen das ganz klar Themenfelder sind, zu der ich täglich arbeite mit meinem Team beim Center for Feminist Foreign Policy. Und was alles gemeinsam hat, also ich habe mir wirklich die drängendsten Themen rausgesucht. Vor 2 Wochen war dieser Tag, dieser Montag, an dem der letzte Bericht des Weltklimarates rauskam, der sagte, dass bereits die Hälfte der Bevölkerung weltweit massiv vulnerabel gegenüber der Klimakatastrophe ist. Gleichzeitig war es ein Tag, an dem wir seit 2 Jahren in der Pandemie sind und ein Tag, an dem seit wenigen Tagen Putins Angriffskrieg stattfand. Und dieser Tag, glaube ich, hat für mich so deutlich wie kaum andere gezeigt, wie massiv wir betroffen von all diesen großen globalen Herausforderungen sind und wie sie zusammenhängen für uns persönlich. Und keine dieser größten Herausforderungen unserer Zeit kann nationalstaatlich gelöst werden. Keine Pandemie, keine Klimakrise, keine Kriege, keine Aufrüstungsspiralen. Und gleichzeitig, wenn wir sie lösen, dann brauchen wir unbedingt einen feministischen Ansatz, einen Ansatz, der guckt, welche Instrumente müssen wir verwenden, damit Ungerechtigkeiten abgebaut werden, statt vergrößert werden, wenn wir sie lösen. Weil wenn wir es nicht tun, dann sehen wir immer bei allen Krisen weltweit, dass sich Ungerechtigkeiten vergrößern. Und das haben die alle gemein, diese großen Problemfelder, die ich anspreche, dass jede Lösung, die nicht feministisch ist, das Problem nur noch stärker machen würde.
Ein Thema, das sehr auf der Hand liegt, ist eben das der Bewaffnung. Ich habe es gerade schon angesprochen, einmal in der Bevölkerung in vielen Staaten, aber eben auch staatliche Bewaffnung. Und da beklagen Sie in Ihrem Buch, dass der deutsche Verteidigungshaushalt sich in den letzten 20 Jahren beinahe verdoppelt habe. An dem Tag, als dann in Ihr Buch erschienen ist, ich habe das vorhin schon gesagt, das war genau der Tag, an dem dann Putin seine Armee in die Ukraine hat einmarschieren lassen und wenige Tage später hat dann die Ampelkoalition, die sich zu feministischer Außenpolitik bekennt, unter dem Applaus des Parlaments erstmal den jährlichen Wehretat den Deutschen deutlich erhöht und zusätzliche 100 Milliarden als Sondervermögen angekündigt, das in die Bundeswehr pumpen zu wollen. Ich nehme an, Sie haben nicht applaudiert.
Nee, ich habe das angeschaut, war sehr beunruhigt, habe zu manchen WhatsApp-Gruppen aus den politischen Kreisen, in denen ich bin, in WhatsApp-Gruppen auch mit Besorgnis diese große unkritische Freude, ob dieser zunehmenden auch Ausrüstung, Militarisierung mir angeschaut und auch in mein Kapitel gedacht zu den Ursprüngen feministischer Außenpolitik und wie damals 1915 Feministinnen gegen Aufrüstung und Befürwortung vor Aufrüstung gewarnt haben und ja, mit sehr viel Sorge. Natürlich, also auf jeden Fall in akuter Notwehr, wo Menschen der Gefahr von massiver, direkter Gewalt ausgesetzt sind, muss den Menschen natürlich genau so geholfen werden, wie sie das wollen. Und wenn das Waffen sind, dann ist das die richtige Entscheidung in dem Moment. Aber gleichzeitig muss eine präventive, eine komplexe und auf langfristig friedlich ausgelegte Politik gleichzeitig kommunizieren, dass Aufrüstung, Militarisierung und ein Mehr an Waffen in der Konsequenz immer, immer wieder zu mehr Kriegen und Konflikten führen wird. Und da hoffe ich immer noch, dass es eine Art Doppelstrategie vielleicht gibt, dass man jetzt in dem Moment, wo man sich dafür entschieden hat, gleichzeitig sich überlegt, wie viele Sondervermögen bringen wir auf, um jetzt akut erstmal Zivilgesellschaft in Belarus und Russland zu unterstützen, humanitäre Hilfe so ausstatten, dass sie auch geschlechtsspezifisch ist und sensibel, ne? Dass wir gegen sexualisierte Gewalt in Konflikten vorgehen, dass wenn Menschen hier ankommen, wir dafür sorgen, dass nicht Menschenhändler auch im Bahnhof in Berlin warten und Frauenkinder abpassen, dass das Sondervermögen in die Stabilisierung und Ausbau von Völkerrecht, Multilateralismus und Diplomatie gesteckt wird, weil das ist das große Problem, wenn man das vielleicht auch das Buch vielleicht so zusammenfassen möchte, ist ja, dass wir seit Jahrzehnten, sehr wahrscheinlich seitdem diese Zahlen aufgezeichnet werden, jährlich ein Vielfaches an Ausgaben für Waffen, Aufrüstung, Militarisierung haben im Vergleich zu jährlichen Ausgaben von Peacebuilding und Friedensförderung. Und das wird dann immer zur self-fulfilling prophecy und wir werden tragen zu einer gewaltbereiteren Gesellschaft langfristig bei.
Das sagt Christina Lunz im Deutschlandfunk Kultur. Ihr Buch, das trägt den Titel Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, wie globale Krisen gelöst werden müssen. Das kostet 22,99 € und ist bei Econ erschienen. Und Frau Lunz ist weiter zu Gast hier im Bücherfrühling von Deutschlandfunk Kultur. Jetzt geht es um eine Diplomatin, die den Glauben an ihre Aufgabe verliert.
Ja, Lucy Fricke, Sie haben ja Ihrem Roman so einen Vorsatz vorangestellt, den man immer mal wieder in Romanen liest, nämlich, dass die Handlung frei erfunden ist und dass alle Ähnlichkeiten mit lebenden oder realen Personen rein zufällig sind, wenn sie denn auftreten sollten. Muss man das, wenn man mit einem Roman so nah heranrückt an die Sphäre der Politik, das nochmal gesondert betonen? Muss man sich da absichern?
So habe ich es mir sagen lassen. Und ich habe das dann einfach, in dem Fall, wenn der Verlag sagt, mach das mal, dann mache ich das auch einfach. Da bin ich nicht so schwierig.
Ich werde Sie gleich natürlich noch fragen, ob Ihre Konsulin, ob Friederike Andermann eine feministische Konsulin ist. Aber vielleicht nähern wir uns erstmal der Figur ein wenig an. Fred lässt sie sich nennen, die Friederike. Und wenn ich zwei Stichworte zu ihr sagen müsste, dann würde ich als erstes sagen, einsam und vielleicht sogar isoliert.
Ja, richtig. Also einsam würde ich auch sagen, isoliert bin ich jetzt nicht ganz so sicher, aber auf jeden Fall hängt das ja mit ihrer Position zusammen. Also als eine sehr, kann man ja auch schon sagen, machtvolle Frau, die sehr weit oben steht, die auch umgeben ist vom Personal. Das macht, glaube ich, einsam. Auch das permanente Repräsentieren, also wann ist man überhaupt privat? Und dann eben die Situation in der Türkei, wo sie ist, wo sie auch immer mehr mit den dortigen Verhältnissen hadert und nicht mehr weiß, wem sie eigentlich vertrauen kann, also auch welchen Kollegen sie noch vertrauen kann. Und so zieht sie sich eben immer mehr in sich selbst zurück quasi.
Das ist eine Frau, um die 50, alleinstehend, keine Familie. Es gibt nur im Hintergrund noch eine ältere Mutter, die noch in Hamburg lebt. Was war denn der Anspruch von Friederike von Fred, als sie diesen Job angetreten hat?
Sie wollte was bewirken. Also so ganz direkt gesagt. Und sie wollte vielleicht auch die Welt ein bisschen besser machen mit ihren Möglichkeiten. Und sie wollte auch, also so kam sie überhaupt nach ihrem Jurastudium auch zum Auswärtigen Amt, die Welt verstehen und merkt auch irgendwann, da hat sie sich vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen.
Ja, wir lernen sie kennen in Montevideo, da hat sie gerade ihren Posten angetreten. Und nach Welt verändern klingt das nicht so richtig, was sie da erstmal machen muss. Also sie ist erstmal damit beschäftigt, so eine Feierlichkeit zum Tag der deutschen Einheit vorzubereiten. Also muss Musik auswählen, muss die Bratwürste aussuchen. Und ganz symptomatisch oder symbolisch vielleicht auch das Erste, was sie sieht vor ihrem Fenster, ist die Deutschlandflagge. Ist sie denn selbst eigentlich auf so einem Posten mehr als ein Aushängeschild?
Ja, das ist auch das, was sie da ja wahnsinnig stört. Das ist quasi das Paradies, aber es ist natürlich beruflich für sie, also wie auch für mich als Schriftstellerin, sind Paradiese vollkommen reizlos. Und sie kann da eben auch nicht so viel in dem Sinne ausrichten, außer dieses Fest zur deutschen Einheit, was so das regelmäßige große Fest ist dort eben. Aber es gibt keine tiefen wirtschaftlichen Beziehungen, keine kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Das ist alles eben sehr nett und friedlich und Uruguay ist weit entfernt von Krise.
Ja, und Sie haben jetzt eben gerade gesagt, Montevideo, das ist eher paradiesisch. Es passiert dann aber doch etwas, was Fred erst gar nicht so ernst nimmt. Es verschwindet eine oder scheint zu verschwinden eine deutsche Reisebloggerin. Erst hält Fred das nur für das Gebaren einer etwas wichtigtuerischen Mutter, die unglücklicherweise aber eine sehr einflussreiche Medienfrau ist. Dann merkt man aber doch, es ist leider ernst und ich lese den Roman so, dass Fred wirklich die Hände gebunden sind. Die muss im Grunde, muss sie zusehen, was da passiert und wird dann aber gleichzeitig auch noch zur Verantwortung gezogen. Das ist auch ein bisschen wie, na ohne die Verantwortung, aber eigentlich auch so ein bisschen das Schriftstellerinnen-Dasein, oder? Dass man nur zuschauen kann.
Ja, mit der Hoffnung, dass man Bücher schreibt, die doch irgendwas verändern.
Fred wird dann extrem angegriffen dafür, dass dieser Bloggerin tatsächlich was zustößt. Sie macht sich auch selbst Vorwürfe. Jetzt mal salopp gesagt, nimmt sie das alles einfach zu ernst, auch ihre eigene Verantwortung? Oder ist genau das, dass sie diese Aufgabe, die sie hat und zu der ihr eigentlich die Mittel nicht zur Verfügung stehen, wo ihr die Hände gebunden sind, ist das vielleicht das feministische Prinzip, was ihr innewohnt, dass sie es eben nicht beiseite drücken kann, dass sie kein Teflon sich schon angeeignet hat?
Nee, ich glaube, das ist einfach nur menschlich. Also wenn man mit so einem Fall konfrontiert ist und es geht nicht gut aus, also es verliert jemand sein Leben, dann macht man sich Vorwürfe, was hätte man anders machen können. Also auch wenn man im Rahmen der Möglichkeiten, die einem gegeben sind, eben nicht anders hätte handeln können. Also es gibt eine Winzigkeit, wo sie sich hinterher fragt, ist das ein Fehler gewesen, mit dieser Person zu sprechen. Aber die Vorwürfe oder auch dieses Zweifeln, dass sie das von Anfang an nicht ernst genommen hat, nicht so ernst, wie es war, das hängt ihr so ein bisschen nach. Und sie wird in diesem Uruguay-Teil schon so leicht beschädigt, also so angekratzt. Also es verändert sie auf die Art, dass sie plötzlich genauer hinguckt und sich deutlich mehr für Menschen tatsächlich interessiert, für das einzelne Leben eines Menschen. Also sie wird, glaube ich, nicht feministischer, sondern weicher, menschlicher einfach.
Hm. Wobei es ja im Grunde eine männliche Gegenfigur, so kann man den vielleicht lesen, gibt. Philipp, das ist ein Kollege, mit dem sie zusammen in Bagdad gewesen ist vor ein paar Jahren und den sie dann später in der Türkei wieder treffen wird. Und bei dem hat man den Eindruck, dem kann das alles gar nichts anhaben. Sowohl die doch sehr dramatische politische Situation in der Türkei, in der beide dann kommen, und auch nicht die eigene Angreifbarkeit. Ist das nicht doch eher so ein männliches Prinzip, was der verkörpert im Gegensatz zu der Fred?
Ja, er ist auch schon einfach länger dabei. Also er ist ja auch kurz vor der Rente. Also die Fred ist ja umgeben von Männern, die kurz vor der Rente stehen. Also das fand ich auf eine Art ja auch ganz, ganz interessant, dass jetzt eben diese Posten mit Frauen besetzt werden. Also es findet jetzt dieser Wandel statt beim Auswärtigen Amt. Es kommt die Quote. Also im Moment sind es so 20-25%, glaube ich. Aber die 50% sind ausgerufen. Und man muss aber auch einfach sehr lange schon beim Auswärtigen Amt sein. Also um den Posten einer Generalkonsulin oder einer Botschafterin zu bekommen, also 20 Jahre etwa. Ne? Das heißt, sie ist so die junge Frische, aber sie ist eben auch schon 50. Mhm. Und diesen Konflikt auch zwischen so ein bisschen der alten Garde und der neuen Garde, die aber auch wirklich nicht mehr jung ist.
Ja, sie geht dann eben, die Fred geht in die Türkei, da spielt der zweite, etwas ausführlichere Teil des Romans. Und da trifft sie auf drei Figuren, die nochmal ihren Blick schärfen für die politische Situation, für die Handlungsunfähigkeit, die sie vielleicht auch hat. Was sind das für drei Figuren und was machen die mit Fred?
Ja, das ist zum einen, ist quasi inhaftiert eine kurdische, also deutsch-kurdische Kuratorin. Das sind natürlich jetzt alles Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Ansonsten wäre sie da ja gar nicht zuständig. Die ist seit einem Jahr in Untersuchungshaft. Und ihr Sohn kommt, um sie zu besuchen und darf dann nicht mehr ausreisen. Und die dritte Figur ist ein deutscher Journalist, der glaubt, ihm könne gar nichts passieren. Und der mit so einer Art, ich bin ja sicher, ich habe einen deutschen Pass, ich habe eine deutsche Redaktion im Rücken, mir passiert schon nichts, natürlich zum größten Problem wird.
Er wird auch deswegen zum Problem, weil sich David, heißt er, mit Blick auf den, dass Persönliche und das Öffentliche, also ihre Funktion als Konsulin, vermischen.
Ja, das darf natürlich eigentlich gar nicht passieren, aber da ist natürlich schon auch eine gewisse Gott, Sehnsucht, Anziehung. Und ihr jetzt nicht, also sie hat irgendwann, muss sie feststellen, dass sie diese diplomatische Krise in Form von David, dem Journalisten, wirklich auf ihrer Bettkante sitzen hat.
Und das bringt sie ja eigentlich dahin, plötzlich mal ihre Möglichkeiten, ihre Handlungsmöglichkeiten zu überdenken.
Was sie eben spürt, ist, dass dieser Rahmen, der ihr gesteckt ist, sehr eng ist. Also dadurch, dass sie auch schon ein Jahr dort ist, und eben merkt, Dialog ist gar nicht mehr so möglich. Also Gespräche finden nicht mehr statt. Die andere Seite, da geht überhaupt niemand mehr ans Telefon. So ein bisschen eigenmächtiger reagiert. In diese Richtung tendiert sie eben immer mehr. Ich glaube nicht, dass sie am Ende wirklich quasi nicht diplomatisch mehr agiert oder komplett diesen Beruf aufgibt, aber sie geht eben darüber hinaus.
Diese Welt lernen wir jetzt kennen. Mit einer kurzen Lesepassage aus dem Roman Die Diplomatin.
Also die Szene spielt auf einem Sommerfest der Botschaft. Wir saßen zu viert hinter dem Teehaus, halb versteckt und doch von allen gesehen. Musik schallte über die Wege, auf denen Gäste flanierten, die allesamt glücklich aussahen. Hin und wieder nickte ich jemandem zu. Niemand wagte sich an unseren Tisch. Der Ausdruck auf unseren Gesichtern war nicht als Einladung zu verstehen. Über Geheimnisse sprach man am besten an den lauten Orten, wenn möglich unter freiem Himmel. Das war eine der ersten Regeln, die ich hier verstanden hatte. Als Philipp sagte, er werde sich darum kümmern, starrte Barisch ihn nur an, als hätte er etwas Unglaubliches gehört, etwas, das er nicht für voll nehmen konnte, während seine Anwältin Elif uns freundlich anlächelte. Ich kannte Barisch seit 2 Monaten. Dieses eindringliche und gleichzeitig fassungslose Starren hatte mich schon damals irritiert, als ich ihn zum ersten Mal sah, auf dem berüchtigten Polizeipräsidium in der Wartanstraße. Ein Mann mit einem weichen, glatt rasierten Gesicht und gebügeltem Hemd, gepflegt bis in die Fingerspitzen, die man bei der Einreise am Flughafen festgenommen hatte. Nach einer Nacht in Gewahrsam wurde vom Staatsanwalt eine Ausreisesperre verfügt. Er durfte sich frei bewegen, aber das Land bis auf Weiteres nicht verlassen. Einmal in der Woche musste er sich im Revier melden. Barisch hatte kaum mehr als seinen deutschen Pass und eine Kreditkarte im Gepäck gehabt. Nur ein paar Tage hatte er in der Stadt bleiben wollen. Der Vorwurf war der immer gleiche, altbekannte und jederzeit anwendbare: Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Ein Beweis dafür war bis heute ausgeblieben, wahrscheinlich würde er nie kommen. Beweise brauchte man nicht mehr, im Notfall ließen sie sich fabrizieren. Barisch war aus türkischer Sicht gleich zweifach verdächtig. Er war kurdischer Abstammung und er war ein Sohn, der seine Mutter im Istanbuler Frauengefängnis besuchen wollte, in dem sie seit mehr als einem halben Jahr in Untersuchungshaft saß. Ihr Name gehörte zu jenen, die heute hier fehlten. Meral, eine deutsch-kurdische Kuratorin, eine Kunsthistorikerin, die brillante Texte verfasste und bekannt dafür war, in ihren Ausstellungen alles zu zeigen, aber nichts offen zu sagen. Meral war ein leerer Raum, in dem sich die Welt zum Tee getroffen und jeder etwas zurückgelassen hatte, manche auch Bilder. Bilder, die die hiesige Regierung nicht sehen wollte, deren bloße Existenz schon als Attacke galt. Eine verbotene Flagge, ein geleugnetes Massaker, eine Wirklichkeit, die kein Zeugnis duldete. Wenn man dieses auch noch gerahmt präsentierte, wurde aus Kunst Terrorpropaganda. Meral wusste nicht, dass ihr einziges Kind hier festgehalten wurde, noch glaubte sogar die Diplomatie, dass sich das klären ließe. Vollmundig versprach Philipp, alles zu tun, was er konnte. »Meinetwegen gehe ich ins Gefängnis, aber meine Mutter muss da raus«, sagte Barisch mit erschöpfter Stimme. »Ich war letzten Montag noch mal bei ihr. Sie braucht ihre Medikamente. Sie hat Diabetes.« »Wir werden ihr die Medikamente bringen«, sagte Philipp. »Ist das alles, was Sie tun können?« Ich erklärte, dass ich seine Mutter in der kommenden Woche besuchen würde und wir bereits einen Termin beim Staatsanwalt hätten, sah jedoch an seinem Blick, dass er uns nicht traute. Wahrscheinlich hielt er uns für überbezahlte, selbstzufriedene und manipulative Witzfiguren. Eine Einschätzung, mit der er nicht allein dastand.
Lucy Fricke war das mit einer Lesung aus dem Roman Die Diplomatin. Der ist im Klaassen Verlag erschienen, 256 Seiten umfasst er, der Preis 22 €.
Sie hören den Bücherfrühling von Deutschlandfunk Kultur. Gerade haben wir schon mit Lucy Fricke gesprochen über ihren Roman Die Diplomatin. Eine Diplomatin, die im Roman ja unverheiratet ist. Und da habe ich kurz gestutzt, weil Christine Lunz ist auch zu Gast bei uns mit ihrem Sachbuch Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Und Frau Lunz, bei Ihnen lese ich nicht nur, dass es Frauen im diplomatischen Dienst sehr lange sehr schwer hatten, auch in der Bundesrepublik. In Großbritannien mussten die sogar bis in die 70er unverheiratet sein. Warum das denn? Mit was für Vorurteilen hatten Frauen da zu kämpfen?
Ja, verrückt, ne? Dachte ich mir sehr, auch, als ich das recherchiert und gelesen hatte. Im diplomatischen Bereich, wie in allen Bereichen unserer Gesellschaft, bedeutet, also Patriarchat bedeutet, kann man glaube ich so grob herunterbrechen, dass Frauen auf das private, sogenannte private Häusliche limitiert werden sollten. Und die Geschichte des Feminismus ist tatsächlich die Geschichte des Ausbrechens von Frauen aus häuslichen, privaten Strukturen. Es wurden dafür über die Jahrhunderte wahnsinnig viele Sanktionen, Traditionen, Gesetze erfunden, um genau das zu erreichen. Also die sogenannte Marriage Bar, was Sie gerade angesprochen hatten, entweder Diplomatin oder Ehefrau, ist ein Beispiel. Aber die Institution der Ehe im bürgerlichen Gesetzbuch von des Ende des 19. Jahrhunderts hatte auch genau diesen Zweck. Also mit der Ehe mussten Frauen Rechte aufgeben, hatten die Pflicht, sich um Haushalt zu kümmern, durften nur einen Job ausüben, wenn der Mann dem zustimmte. Und so gibt es wirklich reihenweise oder die Tatsache, dass in Deutschland erst 1997 Vergewaltigung in der Ehe strafbar wurde. All diese Beispiele zeigen eben dieses, Frauen bedeutet häuslich und privat und alles, was im öffentlichen Interesse steht, das steht Männern zu und haben Männer das Privileg gegenüber diesen Entscheidungen. Und so ist wahrscheinlich auch diese Marriage Bar zu erklären, einfach, dass ja Frauen, die verheiratet sind, die können nicht im Interesse eines Staates agieren, weil sie sich ja um die hausfräulichen Pflichten kümmern müssen.
Wenn Sie da einhaken, Lucy Fricke, Fred, die ist ja nicht verheiratet, könnte theoretisch heiraten, weil es jetzt erlaubt ist, aber sind da trotzdem noch so unsichtbare Mechanismen, die sie daran hindern oder Vorbehalte vielleicht auch von Männern, eine Diplomatin, eine so erfolgreiche Frau zu heiraten?
Ja, das Lustige war, als ich anfing, diesen Roman zu schreiben und sagte, ich schreibe einen Roman über eine Botschafterin, viele dachten, ich meine damit eine Botschaftergattin. Und ich so, nein, die macht den Job schon selbst. Ich glaube, es ändert sich, also was heißt, es ändert sich eigentlich gar nichts. Also alle Botschafterinnen, die ich kennengelernt habe, waren mit Diplomaten verheiratet. Also diese Ehe gibt es sehr oft, da muss auch keiner von beiden den Job aufgeben. Die können gemeinsam auf Posten oder sie sind eben in verschiedenen Ländern. Das geht alles. Aber wenn man, wie eben die Hauptfigur, das vermasselt hat, dann geht man wohl allein, weil ich sehe das im Moment noch nicht. Na gut, ein gutes Beispiel ist vielleicht der Ehemann von Annalena Baerbock, der nun seinen Beruf aufgegeben hat erstmal und sich um die Kinder kümmert und um Haushalt. Aber es ist sehr selten und ich habe wirklich während meiner ganzen Zeit und ich habe auch von niemandem gehört, also von diesem mitausreisenden Partner, dass das ein Mann ist, der sich dann der Dekoration, der Kultur, der Charity widmet mit großer Freude. Ich habe welche gesehen und die Unfreude an diesen Tätigkeiten war den Männern deutlich anzumerken.
Das, Frau Lunz, taucht ja auch bei Ihnen auf, dieses bittere Missverständnis. Ich lese bei Ihnen, dass Sie während Ihres Studiums, wenn man damals Diplomatin und Außenpolitik gegoogelt hat, dass man dann auch fast ausschließlich auf Gattinnen von Diplomaten gestoßen ist. Und es gibt eine ganze Menge solcher Vorurteile, die Frauen in der Außenpolitik das Leben vielleicht schwer machen. So ganz platte Dinge auch, wie Frauen kämen mit diesem Druck nicht klar. Und Sie schreiben, jetzt wo Sie das auch selber erleben, wo Sie sich zu außenpolitischen Themen äußern, dann frauenfeindlich angegangen werden, dass dann viele zu Ihnen sagen, naja, du musst dir halt ein dickeres Fell zulegen. Davon halten Sie aber überhaupt nichts. Sie zitieren die Rapperin Suki, only the strong stay soft, nur die harten bleiben weich. Was ist das für eine Haltung?
Ja, ich und aber generell alle Frauen, die gegen den Status quo sich öffentlich äußern, müssen in unserer Gesellschaft mit, ja, massiven Formen von unterschiedlichen Arten von Gewalt rechnen. In meinem Erleben war das eben vor allem oder ist das vor allem Online-Gewalt. Vergewaltigungsandrohungen, Bedrohungen gegen meine Familie, Verunglimpfungen, Lügen, die verbreitet werden und so weiter. Und aufgrund dessen wird mir immer wieder gesagt, ja, aber ne, du hast dir ausgesucht, irgendwie in die Öffentlichkeit zu gehen, du hast dir ausgesucht, das zu machen, musst du halt ein bisschen dickeres Fell. Und nein, ich verbitte mir tatsächlich solche wirklich deplatzierten Ratschläge, weil ich möchte nicht akzeptieren, dass wir in unserer Gesellschaft es als normal ansehen, dass diejenigen, die den Wunsch verspüren, die Gesellschaft gerechter für alle machen, genau diese Gewalt akzeptieren müssen, die sie abbekommen, um eben für ihre Ideale einzustehen. Und ich möchte, dass wir sehen, dass das ein Riesenproblem ist. Und darum engagiere ich mich auch selbst gegen Online-Gewalt und werde das auch weiterhin machen, weil ich mich daran nicht gewöhnen möchte.
Lucy Fricke, Ihr Roman könnte man im Grunde als Plädoyer genau für das lesen, oder? Dass Durchlässigkeit, dass Empathie, dass Menschlichkeit im Grunde die Stärke, die Kraft ist, damit Diplomatie funktioniert und eben nicht Härte?
Ja, das klingt so schön. Dem stimme ich gerne zu. Also ich glaube, es braucht immer auch eine Härte in diesem Beruf und es braucht immer auch Möglichkeiten, Druck aufzubauen. Ansonsten sind Verhandlungen einfach schwierig. Also wenn man jetzt außer Menschlichkeit und Empathie quasi gar nichts in der Hand hat. Mhm. Ich würde mir nur wünschen, dass es da einfach, dass diese beiden Dinge mehr zusammenkommen.
Lucy Fricke ist das im Deutschlandfunk Kultur mit ihrem Roman Die Diplomatin, erschienen bei Klaassen für 22 Euro.
Und zu Gast bei uns im Bücherfrühling war auch Christina Lunz mit ihrem Sachbuch Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, wie globale Krisen gelöst werden müssen. Erschienen im Econ Verlag, 22,99 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.